Guten Morgen. Geht's euch gut? Schön, euch alle hier mehr oder weniger zu sehen. Mehr oder weniger wegen der Beleuchtung. Ja, die seltener da sind, wir haben das gerne so, dass die Lobpreiszeit schon mal die erste Predigt ist, wie das heute der Fall war. Aber jetzt gibt es trotzdem noch eine zweite. Und das zum Preis von einer. Gut. Ich würde mir vorher einfach die Freiheit nehmen, nochmal zu beten. Jesus, danke für diesen Tag heute. Danke für den Morgen. Danke, dass du Herr bist. Danke, dass du auf Golgatha damals alles erworben hast und dass du jetzt sagst, aus dieser Fülle sollt ihr nehmen Gnade um Gnade. Wegen dem, was ich gegeben habe, könnt ihr mitarbeiten, die Werke der Finsternis zu zerstören. Und wegen dem, was ich geschenkt habe, könnt ihr in die Gegenwart Gottes kommen. Danke dafür. Danke, dass wir wissen und vertrauen, dass du heute einen großen Schritt mit uns weitergehst in dieser Richtung. Amen. So, ist mit der Übertragung alles in Ordnung? Irgendwas machen? Okay. Alles murmelt. Sehr leise, hat jemand gesagt. Okay. Prima. Unser Gott ist ja ein unglaublich kreativer Gott. Ich weiß nicht, ob das jemand aufgefallen ist. Er macht keine Kopien. Er hat nur Originale. Wenn ihr euch einen Baum anguckt, da sind Blätter dran. Alleine an einem Baum schon Tausende bis Zehntausende von Blättern. Wenn ihr die mal abrupft, die sind verschieden, die sind unterschiedlich. Keins genauso wie das andere, da gibt es noch verschiedene Arten von Bäumen, da gibt es noch Büsche, da gibt es noch und so weiter. Und alles ist ganz unterschiedlich, alles ist ganz verschieden. Genauso, der eine oder andere wird es bemerkt haben, hat er Menschen ganz unterschiedlich geschaffen. Jeder Mensch ist anders. Ich bin darüber sehr froh. Ich glaube, mit einer größeren Menge Menschen, die so sind wie ich, würde ich mich nicht wirklich gut verstehen. Aber Gott hat also die Menschen ganz unterschiedlich geschaffen. Das ist das eine. Das andere ist, jeder Mensch hat natürlich auch noch Verschiedenes erlebt. Also selbst eineiige Zwillinge, die genetisch identisch sind, haben möglicherweise eine ganz andere Art und Weise, sich zu verhalten. Ja, könnt ihr das nachvollziehen? Gut. Aus diesem Hintergrund raus ist das, wie wir mit Gott umgehen, unsere Beziehung zu Gott, unser Verhalten Gott gegenüber, auch völlig unterschiedlich.
Lieber Gott, ich danke dir, dass du mich heute Morgen hast aufwachen lassen. Ich wollte dich darum bitten, dass du, ich meine, könntest du machen, dass sich der Mann aus dem Supermarkt in mich verliebt? Du musst nicht, wenn du nicht willst, aber ich dachte, dass er vielleicht ganz nett wäre. Bitte sei mir nicht böse. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht verärgert. Das war auch schon alles. Ich lasse dich jetzt auch wieder in Ruhe. Amen.
Ey Gott, hast du die gesehen, Mann? Die hatte ja richtig einen Stock im... Du weißt schon, was ich meine. Also, Herr, ich... Hast du mich beim Skaten gestern gesehen? Ey, das war ja richtig gut. Die Leute, wie sie geguckt haben, genial. Ich sag's dir. Und wenn wir schon mal beim Thema sind, Herr, ich hätte gern ein neues Skateboard und einen schicken Helm dazu wäre natürlich auch nicht schlecht, du. Und naja, eigentlich Klamotten und ein neues Handy, wenn du schon dabei bist, kannst du mir das ja auch besorgen, Herr. Also, es wäre echt richtig geil von dir, da wäre ich dir richtig dankbar. Und ich könnte auch im Gegenzug jeden Abend einen Vers lesen, wenn du es möchtest. Also, das mache ich gerne. Und ja, Herr, du, ich muss dann auch wieder los. Meine Freunde warten draußen. Also, man sieht sich, Kumpel. Und vergiss meine Sachen nicht, bitte.
Versteht ihr, was ich meine? Dankeschön erstmal. Ja. Wir sind ganz verschieden gemacht und die Art und Weise, wie wir mit Gott umgehen, die hängt davon ab und hängt auch von dem ab, was wir so erlebt haben. Wir haben jetzt zwei gesehen. Also es war ganz leicht überzeichnet, aber war perfekt gemacht. Danke nochmal. Aber ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere so einen ganz kleinen Hauch vielleicht in dem einen oder in dem anderen wiedererkannt hat. Zuerst hatten wir da jemand, der sich überhaupt nicht traut, Gott nahe zu kommen, der Angst hat, der denkt, oh ja, ich könnte Gott stören und ich bin ein Wurm und kein Mensch und ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt willkommen bin, aber ich probiere es trotzdem mal, ich mache es auch kurz und ja, und manchmal haben wir das, manchmal haben wir so diese Einstellung, dieses Gott ist so heilig und Gott ist so ehrfurchtgebietend und ich bin so schlecht und deswegen kann ich gar nicht richtig zu ihm kommen. Aber das ist nicht korrekt. Wir wissen, dass Gott unser liebender Vater ist und dass wir da völlig frei sein dürfen, zu ihm zu kommen und in seiner Gegenwart willkommen sind. Und das andere, das ist so das Extrem, dass Gott der Kumpel ist. Ja? Hey Jesus, Alter, ist so cool, dass du mich aus dem Dreck gezogen hast, ich sag dir. Das tut so echt gut. Das, ja? Und manchmal sind wir auch so. Worüber ich sprechen möchte, ist ein schwieriges Thema. Das heißt nämlich Gottesfurcht. Wer von euch hat schon mal eine Predigt über das Thema Gottesfurcht gehört? Ehrlich? Na gut, dann hört die nochmal an. Nein, Gottesfurcht ist ein schwieriges Thema, eben weil wir aus den verschiedenen Richtungen kommen. Die einen kommen aus der Ecke, dass sie unter Furcht sofort verstehen, Gott ist furchtgebietend. Du musst vor ihm Angst haben. Wer bist du denn? Wie kannst du dich? Ja, Gott ist heilig und du darfst dich ihm nur nahen, nachdem du dich gerade. Ja, diese Angst. Und die anderen haben andere Schwierigkeiten, das zu verstehen. Zu denen kommen wir nachher. Erstmal zu diesem Thema Angst. Gottesfurcht ist was in der Bibel positiv beschrieben wird. Und wenn wir durch die Bibel lesen und mal gezielt danach suchen, dann ist es zwingend notwendig, dass wir Gottesfurcht haben. Also müssen wir uns darüber unterhalten, was ist das eigentlich, diese Furcht? Steht nicht im Römerbrief, Gott ist die Liebe und die vollkommene Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen und sie treibt jede Furcht aus? Was soll denn dann noch Gottesfurcht? Kommt einem erstmal vor, als würde sich Gott da widersprechen? Wir haben ihn endlich dabei erwischt. Aber wenn wir uns mit diesem Wort beschäftigen, das mit Furcht übersetzt wird, dann wird es ein bisschen klarer. Wenn von Gottes Furcht die Rede ist, das Wort ist das gleiche, aber es hat einen wesentlich breiteren Bedeutungsspielraum. Ja? Und diese Furcht, die die Liebe Gottes austreibt, die durch die Liebe Gottes ausgetrieben wird, die ist im Urtext tatsächlich das gleiche Wort, aber das Wort lässt sich eben übersetzen mit Ehrfurcht, mit Respekt, genauso wie mit, das ist der Terror, den ich nachts spüre, wenn ich aufwache und spüre, es ist komplett dunkel und in meinem Zimmer ist irgendwas, was mich jetzt gleich frisst. Ja? Das Wort ist das gleiche. Es geht, Phobie geht darauf zurück, auf dieses Wort. Es reicht von Furcht, Ehrfurcht, bis hin zu totaler Terror. So, und jetzt wissen wir, welche der Übersetzungen die richtige ist, wenn wir sagen, die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen und sie treibt jede Furcht aus. Nämlich eigentlich müsste man Angst übersetzen. Ja. Also es gibt keinen Grund, Angst vor Gott zu haben. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand diese Stelle nimmt und sagt, was soll denn das? Ja, diese ganzen Stellen über Gottesfurcht ist doch aufgehoben durchs Neue Testament. Das stimmt nicht so. Das sehen wir anders. Also auf der einen Seite eben diese Angst vor Gott, die falsch ist. Und auf der anderen Seite gibt es dann ein zweites Missverständnis, nämlich Gottesfurcht wäre im Gegensatz dazu, Gottes Nähe zu spüren. Ist das für euch ein Widerspruch? Wir sollen gottesfürchtig sein, aber auf der anderen Seite dürfen wir ganz, ganz nah bei Gott sein. Ist das ein Widerspruch? Nicht wirklich. Aber manchmal vielleicht doch so. Gucken wir mal ein bisschen rein, warum Gott zu fürchten ist oder was die Bibel da für Beispiele hat. Wenn ihr durch die Offenbarung lest, dann findet ihr Stellen, wo praktisch das ganze Universum vor Gott niederfällt und sagt, du bist so hoch zu loben, du bist. Und dann gehen den Menschen die Worte aus und dann beginnt selbst der Thron Gottes zu reden. Ja? Dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamm sei Lobpreis und Ehre und Stärke und Herrlichkeit für immer. Die menschliche Sprache hat da einfach so ein paar Lücken. Oder auch, ihr kennt diese Stelle, als der Prophet Jesaja zum Propheten berufen wurde. Das lesen wir mal. Jesaja, Kapitel 6. In dem Jahr, als der König Usia starb, da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den ganzen Tempel aus. Seraphim standen über ihm. Also eine bestimmte Art und Gattung Engel. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und alleine von der Stimme ihres Rufens bebten die Schwellen des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Ich sprach, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Ich habe den König, den Herrn, gesehen mit meinen Augen. Einer, der Engel, flog zu mir. Er hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Er rührte meinen Mund an und sprach, deine Lippen sind berührt und deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt. Bis dahin mal. Es ist eine dieser Szenen, wo wir die Größe Gottes sehen und ein bisschen davon mitkriegen, wie ehrfurchtgebietend er ist. Er sitzt im Himmel auf einem Thron, im Tempel. Wir wissen, dass die Stiftshütte und der Tempel einfach nur Abbilder auf der Erde waren. Da hatte Mose gesehen, so soll es aussehen, bau alles genau so wie das, was du im Himmel gesehen hast. Also Mose hatte diesen, ich weiß nicht wie groß, Tempel im Himmel gesehen und da drin hatte er auf dem Thron den Herrn gesehen und sein Saum, ich gehe davon aus, der Saum seines Mantels, der füllte den gesamten Tempel aus. Und dann waren da Wesen, die eigentlich die Gegenwart Gottes gewohnt sind, Seraphim. Aber selbst diese höchsten Engel, die die Gegenwart Gottes und seine Herrlichkeit gewöhnt sind, die brauchen 6 Flügel, 2, mit denen sie ihr Gesicht bedecken können. Wenn Gott in deine Gegenwart kommt, oder anders, wenn du in Gottes Gegenwart kommst, so richtig, dann kannst du manchmal gar nicht aufblicken. Nicht, weil du Angst hast, da ist wieder der Gegensatz zur Angst, sondern weil du spürst, Gottes Gegenwart ist da und er ist heilig. Und deine Seele einfach Ehrfurcht verspürt. Und diese Engel, die decken mit 2 ihr Gesicht, mit 2 ihre Füße. Die Füße sind das, was möglicherweise den Boden berührt, wenn sie mal gerade nicht fliegen. Möglicherweise das, was mit Unreinheit in Berührung gekommen ist. Und mit 2 fliegen sie. Und sie können gar nicht anders als einer dem anderen zurufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott. Alle Lande, das gesamte Universum sind voll seiner Ehre. Lest mal die Psalmen, so die 100er Psalmen, da kommen diese lobpreisenden Dinge vor. Alles reagiert. Dieser Thron, der Tempel, bebt, wenn sie das rufen. Das Haus füllt sich mit Rauch. Das war öfter so, dass plötzlich die Menschen nicht mehr in das Heiligtum reingehen konnten, jetzt selbst in das Bild auf der Erde. Und Jesaja erkennt in dem Licht Gottes, dass er unrein ist. Er überredet sich nicht selbst, er sagt nicht, oh ja, ich nehme mal das Wort Gottes, ich nehme mal die 10 Gebote und guck mal, ja, Nummer 1, 2, 3, 4, 5 habe ich ganz gut gehalten, Nummer 6 habe ich ein Problem mit, Nummer 7 und 8, ja, 4 von 10 ist nicht so gut. Nein, das nicht. Er prüft sich nicht selbst, er ist kein Selbstgerechter, sondern er kommt in diese Gegenwart Gottes und spürt sofort diesen unglaublichen Unterschied. Aber deswegen ist er dann nicht der Wurm, der daherkriecht und möglichst schnell wieder geht, der sagt, ich habe Gott gesehen und jetzt nichts wie weg, ich habe Angst davor, sondern in dem Augenblick greift die Gnade Gottes ein und seine Sünde wird von ihm genommen. Und genau das ist das, was mit dir passiert ist, in dem Moment, in dem du dich entschieden hast, Christus nachzufolgen. Ohne dein eigenes Zutun. Das ist die Gnade. Ja? Und wenn wir auf dem anderen Niveau sind, auf diesem, ey Jesus, alter Kumpel, dann verpassen wir das. Dann verpassen wir die Tiefe und die Größe der Gnade Gottes. Letzte Woche einiges über die Gnade Gottes gehört. Das hier widerspricht dem nicht, sondern ist ein weiterer Aspekt davon. Die Gnade Gottes hat dich freigemacht. Und dann wird Jesaja ausgerüstet, rauszugehen. Und er kann sich freiwillig melden. Gut, also diese Ehrfurcht vor Gott, diese Gottesfurcht, wie bekommen wir die? Vorschläge? Seelsorge. Seelsorge ist immer gut. Im Kinderdienst, egal wie die Frage ist, die Kinder antworten, Jesus. Wenn die Frage eine gute Frage ist, haben sie damit auch recht. Wir bekommen die zum einen, indem wir uns dafür entscheiden, Gottesfurcht zu suchen. Wir werden nachher noch ein paar Bibelstellen dazu lesen. Und zum anderen haben wir es ja gerade gesehen, es ist eine Gnade Gottes, es ist ein Geschenk Gottes, es ist etwas, das daraus entsteht, dass wir Gott näher kommen, dass sich Gott offenbart. Für euch soweit plausibel und klar? Ja. Wenn wir nach dem Wort Gottesfurcht in der Bibel suchen, oder Furcht des Herrn, oder fürchte den Herrn, oder wie auch immer das ausgedrückt ist, dann merken wir eine ganz erstaunliche Sache. Gottesfurcht ist nach der Erlösung das Thema, das die meisten Verheißungen hat in der Bibel. Da hätte man doch gedacht, Liebe oder Gerechtigkeit oder sonst irgendwas, und wenn du liebst, dann wird das passieren, und wenn du gerecht bist, dann wird das. Hätte man doch so gedacht. Nein, wenn wir durchblättern, dann finden wir die Furcht des Herrn, das ist in den Sprüchen, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also, Gottes Furcht und du beginnst in Erkenntnis reinzukommen. Die Menschen, die Erkenntnis hassten und die Furcht des Herrn nicht erwählten, da hätten wir das, man kann sich für die Gottesfurcht entscheiden, die also den Rat Gottes nicht wollten und die Gottes Zurechtweisung verschmähten, die werden essen von den Früchten ihres Wandels. Sie werden satt werden an ihren eigenen Ratschlägen. Den Unverständigen bringt ihre Abkehr Unheil. Und den Narren bringt seine Sorglosigkeit um. Das ist jetzt keine Predigt zur Fasnacht. Wer mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Das sind also so Folgen der Gottesfurcht. Dieser Zettel mit den Bibelstellen, ich habe jetzt mal nur ein paar aus den Sprichwörtern genommen, der liegt übrigens nachher auch hinten aus, falls das jemand zu Hause nochmal nachlesen möchte und sich jetzt fragt, kann er denn nicht immer die Bibelstelle dazu sagen, damit ich das daheim nachlesen kann. Okay, weiter, Sprüche. Mein Kind, sagt Gott, wenn du meine Rede annimmst, wenn du meine Gebote behältst, wenn dein Ohr auf Weisheit achtet und wenn du dein Herz der Einsicht zuneigst, also das kannst du alles machen, das sind deine Entscheidungen. Wenn du nach Vernunft suchst und wenn du rufst nach Einsicht, also du kannst die Vernunft nicht selbst entwickeln, du kannst die Einsicht auch nicht selbst kriegen, aber wenn du sie suchst wie Silber und wenn du nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du gottesfürchtig werden und die Erkenntnis Gottes finden. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern denke an ihn auf all deinen Wegen, dann wird er dich richtig führen. Denk nicht, weise zu sein, sondern fürchte Gott und weiche vom Bösen. Das wird deinen Körper heilen und wird dein ganzes Wesen frisch machen. Ja, wir versuchen immer so Patentrezepte. Das hier ist Sprüche 3, 5 bis 8, Gottes Wellness-Programm für dich. Der Anfang der Weisheit ist Gottesfurcht. Den Heiligen, Gott, zu erkennen, ist Verstand. Gottesfurcht vermehrt das Leben. Aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Wer Gott fürchtet, wird auf richtiger Bahn wandeln. Wer ihn verachtet, gerät leicht auf Abwege. Wer Gott fürchtet, hat eine Festung und auch seine Kinder werden beschirmt. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes. Die Furcht des Herrn führt zum Leben. Lohn von Demut und Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Mein Kind, wenn du weise bist, freut sich mein Herz, sagt Gott wieder. Meine Seele ist froh, wenn deine Lippen reden, was richtig ist. Dein Herz soll nicht neidisch auf Sünder sein, sondern täglich nach Gottesfurcht suchen, denn das Ende kommt noch. Und dann wird deine Hoffnung nicht vergeblich sein. Lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau, die Gott fürchtet, soll man loben. Ihr könnt durch die Sprichwörter googeln, surfen, lesen, wie das früher hieß, und jede Menge über Gottesfurcht und die Auswirkungen finden. Das heißt, Gottesfurcht hat Auswirkungen, aber es funktioniert nicht so rum, dass wir Gottesfurcht suchen, dass wir sagen, oh ja, ich möchte jetzt diese Gottesfurcht haben, weil ich möchte Geld und heil sein. Und ja, das sind Nebenwirkungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage, fragen Sie den Geist Gottes oder... Ja. Okay, also jede Menge Auswirkungen, aber die wichtigste Auswirkung, finde ich, du wirst die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Ja? Wir haben eingangs diese beiden Typen gesehen. Die eine, die sagt, oh, ich Wurm, stehe von fern und das ist gut so. Und die andere, die gesagt hat, Jesus, alter Kumpel, weißt du noch damals, als wir zusammen Schweine gehütet haben? Jesus hat dich beim Schweinehüten beobachtet und hat dich da rausgezogen. Aber er war nicht der Kumpel, der ebenfalls Schweine hüten musste, weil er vom Vater weggelaufen ist. Und beide gehen dadurch an der tiefen Beziehung, die Gott für jeden Einzelnen von uns hat, vorbei. Wann auch immer wir einen Heiligen in der Geschichte finden, oder im Wort Gottes, der Gott ganz nah gekommen ist und eine ganz intensive Beziehung zu ihm hatte, dann hatte der Ehrfurcht vor Gott, dann hatte der Respekt vor Gott, dann hatte der Gottesfurcht im positivsten Sinn. Okay? Also, Gottesfurcht hat Nebenwirkungen, aber wegen dieser Nebenwirkungen suchen wir nicht Gottesfurcht, sondern weil wir Gott suchen. Und weil wir wissen, das ist eine der Sachen, die wir haben müssen. Unser Wesen muss angemessen auf Gott reagieren, damit wir in die Tiefe der Beziehung zu ihm kommen können. Ich glaube, es gibt einen neuen Streckenrekord. Kannst du mal auf die erste Folie gehen, bitte? Du kannst es nicht mehr öffnen? Gut. Ihr denkt jetzt alle intensiv darüber nach. Ich hätte das ja noch ein bisschen tarnen können und eine Fahne mitnehmen können, also einmal um die Gemeinde rum oder so. Gut. Also für jeden, der sagt, ja, ich glaube, da ist ein bisschen was dabei und das könnte für mich eine interessante Sache sein, den würde ich bitten, zwei Dinge zu tun. Das kommt gleich. Zwei Dinge zu tun. Das eine ist, nimm diesen Grundgedanken mit nach Hause. Diese beiden Mädels, die hier vorne, sehr gut und vielen Dank nochmal, vorgespielt haben, welche beiden Ecken das sind, aus denen wir kommen. Nimm das mit nach Hause und denk drüber nach, habe ich vielleicht doch zu wenig Vaterliebe bisher noch und zu wenig von Gottes Gnade verstanden? Bin ich jemand, der sich gar nicht traut, bis ranzugehen zum Kreuz, sondern der irgendwo fern stehen bleibt und niederkniet und sagt, dann lass dir durch den Geist Gottes aufhelfen dabei. Ne? Und wenn du jemand bist, der eigentlich respektlos mit Gott umgeht, du bist erlöst, aber du bist respektlos und hast irgendwie ein ganz kleines Bild von Gott, dann nimm das und denk darüber nach, über die Stellen, wo die Größe Gottes sich offenbart. So, es gibt ein Lied, in dem jemand diese ganze Thematik toll verarbeitet hat. Das werden wir zum Schluss miteinander singen. Dieser jemand hieß John Newton. Jemand den Namen schon mal gehört? Hat nichts mit dem gleichnamigen Kräfteeinheit zu tun. John Newton war ein Sklavenhändler. Er hat seinen Beruf geliebt. Er hat ihm guten Profit eingebracht und er hat in Afrika Sklaven gekauft. Die afrikanischen Stämme lagen im Kampf miteinander und die Verlierer, die wurden gefangen genommen. Und als man irgendwann rausgefunden hat, dass es lohnender ist, die zu verkaufen, als ihnen den Garaus zu machen, hat man die also verkauft. Das ist ein wesentlicher Bestandteil des Reichtums im amerikanischen Kontinent in den 17. Jahrhundert und 18. Jahrhundert gewesen. Und John Newton war jemand, der also Sklavenhändler war und der diese Sklaven eingesammelt hat und der die dann rübergebracht hat. Das war ein Spötter vor Gott, der wurde dann irgendwann krank und auf geradezu wunderbare Weise wieder gesund. Das hat ihn noch in keiner Weise beeinflusst oder bekehrt oder sowas. Aber eines Tages war er mit seinem Schiff unterwegs und kam in einen schweren Sturm und stand oben auf der Brücke und hat Gott gelästert. Ja, hat Gott gelästert. Und dieses Schiff, das war am Untergehen und er hat in den Sturm gebrüllt, das sind so die Legenden, die man hinterher erzählt, aber der Kern ist wahr, denke ich, dass Gott ihn doch holen soll und dass er stärker ist und überhaupt. Und kennt jemand den Film Forrest Gump? Die Szene, als der Krüppel ohne Beine oben auf dem Mast sitzt, während die Krabbenkutter alle anderen untergehen. Und das ist ihm nachempfunden. Das ist dieser Szene von John Newton nachempfunden. Der Sturm tobt, du hast überhaupt keine Chance, aber er lästert. Und als er zurückfährt in den Hafen, er hat es überlebt, weiß sein Inneres, dass er verschont worden ist. Er weiß es plötzlich. Er weiß, dass Gott ihn verschont hat. Dass es Gott gibt und dass er ihn verschont hat. Er hat sich dann bekehrt, viele Jahre später dafür mitgesorgt, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Gott hat also seltsame Wege. Er kann einen Paulus, der Leute hinrichten lässt, zum Saulus, andersrum, müssen wir nachher rausschneiden, werden lassen, der dann ein wesentliches Element ist in der Verkündigung des Evangeliums. Er kann einen Sklavenhändler, der einfach so widerlich ist, dass wir sagen würden, den missioniere ich noch nicht mal, den kann er verwenden, um die Sklaverei mit abzuschaffen. Und er hat dieses wundervolle Lied geschrieben. Das heißt Amazing Grace, unfassbare Gnade. Wir singen davon nachher, so Gott will, wir leben und die Sängerin Gnade haben, wenn ich sie richtig verstanden habe. Nicht alle Strophen, aber ein paar. Er hat dieses Thema wirklich so kurz gefasst. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I'm see. Erstaunliche, unglaubliche, geradezu erschreckende Gnade, wie süß dieser Klang ist, der einen Verdammten wie mich gerettet hat. Ich war einmal verloren, jetzt bin ich gefunden, ich war blind, aber jetzt sehe ich. It was grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved. How precious did this grace appear the hour I first believed. Es war Gnade, die mein Herz Gottesfurcht gelehrt hat. Und Gnade hat meine Angst aufgelöst. Wie wundervoll war diese Gnade in dem Moment, als ich zum Glauben gekommen bin. Da haben wir diesen Kerngedanken von heute. Gnade, Gnade Gottes, nicht meine Mühe, nicht sonst irgendwas. Gnade hat mein Herz gottesfürchtig werden lassen. Und Gnade hat die Angst weggenommen. Beides mal im Englischen das Wort fear, auf der einen Seite positiv, die Gnade hat mich gelehrt, Gott angemessen, respektvoll zu behandeln. Und auf der anderen Seite hat Gnade diesen Terror, diese Furcht, dieses hinter mir steht jemand und gleich schlägt er seine Fänge, seine Zähne in meinen Nacken und das war's, diese Furcht weggenommen. Through many dangers, toils and snares I have already come. It was grace which has brought me safe thus far and grace will lead me home. Durch etliche Gefahren, durch Mühen und Fallstricke bin ich gekommen, hat Gott mich durchgebracht. Es ist die Gnade, die mich sicher so weit gebracht hat und die Gnade wird mich nach Hause bringen. Wie sieht dieses Zuhause aus? When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we'd first begun. Wenn wir dort sein werden, in der Gegenwart Gottes, in seiner Herrlichkeit, 10,000 Jahre, leuchtend wie die Sonne, dann haben wir trotzdem nicht weniger Tage, um Gottes Lob zu singen, wie in dem Augenblick, als wir damit angefangen haben. Das beschreibt, glaube ich, Gottes Furcht ganz gut. Und ich würde das Lobpreisteam auf die Bühne bitten, damit wir das zusammen singen. Von dieser Seite aus schon mal einen ansonsten erhebenden Sonntag. Tiefes Wachstum in seiner Nähe und Amen.